Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur März-Ausgabe. Einem Palaver über Leidenschaft, über Geld und über das Podcasten. Genau. Wir treffen auf die Maria Ursprung und der Viktor Moser und palavern mit diesen beiden über die Stiftung Arvore. Denn die fördern MusikerInnen mit einem sehr außergewöhnlichen Programm. Und die Stiftung podcastet. Das hauseigene Format fragt Kulturschaffende, wovon lebst du? Die Maria und der Viktor erzählen uns, wie vielfältig die Antworten auf diese Frage sind, wie schwierig und gleichzeitig erfüllend das Leben als Kulturschaffende sein kann. Und warum gerade die Stiftung Arvore für MusikerInnen aus ausgesuchten Sparten eine spannende Wegbegleiterin sein kann. Für alle, die nach dem Palaver noch ein bisschen Bock auf Musik haben, stöbert ungeniert in den bisherigen Ausgaben von Jazz läuft und entdeckt dort Jazz und improvisierte Musik aus der Schweiz. Oder geniessen ein eigens produziertes Werk im Format Jazzkur. Connex. All das hier im Jazz-Podcast, digital, aber mit viel Liebe für euch 24/7 abrufbereit.
Jazz-Kur. Podcast.
Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam arschbomben wir jetzt vom Beckenrand und tauchen ein in das Palaver mit der Maria und dem Viktor. Und natürlich würde ich zuerst gerne wissen, wer seid ihr, welche Hüte habt ihr an, wie verdient ihr eures Geld? Maria?
Ja, Maria, hast du schon vorweggenommen. Mein Name ist Maria Ursprung. Ich bin Theaterautorin und Regisseurin und arbeite im Moment noch bei Theater Marie, bei der Co-Leitung von Theater Marie. Das ist ein Tourneetheater im Aargau. Mein Geld verdiene ich aus einer bunten Mischung aus Aufgaben. Einerseits eben bei Theater Marie, andererseits als Aufträge als Autorin. Da schreibe ich Theaterstücke und Hörspiele. Dort gibt es natürlich, soll ich schon ins Detail gehen, dort gibt es einen Anteil von Stückaufträgen, aber auch Tantiemen. Der wird dir für den Podcast auch zahlt. Der Podcast, wo wir darüber reden werden, wovon lebst du? Heisst der, was bekomme ich sonst noch für Geld über? Also Regisseurin für ihre Geld, wenn ich eine Inszenierung mache. Manchmal gebe ich Workshops als Mentorin, verschiedene Projekte und so weiter. Wie bei ganz vielen Kultur- und Kunstschaffenden ist das ganz unterschiedlich, wie sie Geld verdienen.
Lieber Viktor, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Hüte, deine Einkommen? Wie generiert sich das?
Du meinst meine Millionen, die ich jeden Monat auf mein Konto scheffle? Als freischaffender Musiker.
Wenn es so wäre, freut mich das sehr, sehr. Dann wirst du jetzt das grosse Geheimnis lüften, wie das möglich ist.
Genau. Nein, genau. Es wäre natürlich für mich auch schön, aber so ist es nicht ganz. Ich mache auch sehr viele verschiedene Sachen. Ich bin als Musiker für Film und Theater tätig, also, und auch als Sounddesigner. Das mache ich jetzt auch immer mehr für Film. Und dann bin ich noch Co-Geschäftsführer von der Musikvielfalt-Initiative. Und eben den Podcast mache ich. Das ist so, auf der Einkommensebene setzt sich aus all diesen Sachen setzt sich ein bisschen zusammen bei mir.
Wir treffen uns an einem Fest. Irgendwo privat. Und ich habe mit Kultur nichts am Hut. Wie könnt ihr mir sagen, was die Stiftung Arvore ist? Was würdet ihr mir erzählen, in kurzen Worten?
Ich würde als erstes sagen, das ist eine Stiftung, die Lebenskostenbeiträge vergibt. Das heisst, sie fördert nicht Projekte, fördern, sondern sie fördert KünstlerInnen fördern über einen längeren Zeitraum. Konkret sind das 4 Jahre. Dann würde ich sagen, die geben monatlich einen Beitrag an deine Lebenskosten und wollen aber nicht dein Leben komplett finanzieren, sondern sie tun ungefähr 60% von einem Grundeinkommen von sie unterstützen. um längerfristig dein Arbeiten zu unterstützen?
Und das ist genau, also das richtet sich vor allem, es richtet sich an professionelle Musikerinnen und Musiker, die auch schon einen Leistungsausweis haben. Also man kann jetzt nicht gerade nach dem Musikstudium sich dort bewerben und dann kriegt man das Stipendium, sondern man muss da mindestens schon 6 Jahre unterwegs sein und auch können etwas vorweisen in diesem Feld. Und das ist eigentlich entstanden aus dem Bedürfnis heraus, dass man gemerkt hat, es fehlt oft einfach Zeit, um sich dieser Profession zu widmen, weil man in einem so einem engen finanziellen Korsett ist. Also weil man durch die Musik so wenig verdienen kann, muss man das oft auf andere Wege kompensieren. Und das ist dann genau die Zeit, die dann wieder fehlt, für weiterzukommen als Künstlerin, als Künstler.
Vielleicht noch kurz, der Name Arvore, gibt es da eine tiefere Beziehung, bevor wir jetzt den hinter die Fassade schauen, natürlich noch tiefer eintauchen. Arvore, was ist das? Woher kommt der Begriff?
Hey, jetzt kann ich nur vermuten. Ich bin ja selber nicht im Stiftungsrat und auch nicht bei der Gründung der Stiftung dabei gewesen. Also das heisst «Glaub auf Portugiesisch Baum». Und ich nehme schwer an, es hat damit zu tun, dass man Wurzeln schlägt, dass sich Äste bilden und dass man weiter wachsen kann. Also dass es so eine längerfristige Unterstützung soll sein soll.
Und sich dann auch mit dem Logo vor Stiftung, glaube ich, ergänzt. Das ist ein, wie du das gesagt hast, ein Baum, wo man immer nach Kreis als Schatten, nicht als Karikatur, wie sagt man, in seinen Konturen sieht. Genau.
Hey, und ergänze gerne noch etwas, wenn ich darf.
Ja, bitte, unbedingt.
Weil man redet sofort über MusikerInnen, aber ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Man kann sich nicht aus allen Sparten bewerben bei dieser Stiftung, sondern nur aus bestimmten Musiksparten, die nicht so stark subventioniert sind. Zum Beispiel Elektronika, improvisierte Musik, Hip-Hop, Jazz, Rock, Pop, Indie und alles, was ein bisschen dazwischen ist. Also, was würde man da noch sagen? Was ist noch dazwischen? Einfach alle Schnittstellen zwischen diesen Sparten.
Es muss eine Musik sein, die man auf dem freien Markt macht. Also ich als Orchestermusiker habe wahrscheinlich eh keine Chance. Oder als klassischer Musiker.
Ja. Genau, das ist richtig.
Oder gibt es da auch Möglichkeiten?
Ja. Ja. Das hat auch damit zu tun, dass man gemerkt hat, oder jetzt in der Förderung, es gibt sehr viele Stiftungen, die auch gerade im klassischen Feld unterstützen. Und wenn man dann vom Jazz Richtung Pop schaut, wird es immer dünner. Und dort möchte die Stiftung auch ein bisschen Gegensteuer geben. Und das ist dann auch, wenn wir von den öffentlichen Fördergeldern reden, ist es dort eben sehr ähnlich, dass natürlich die grossen Schiffe, gerade die Orchester, natürlich den Hauptanteil von diesen öffentlichen Subventionen kriegen.
Wir haben jetzt schon ein bisschen skizziert. Ich würde gerne noch mal genauer auf das eingehen, was euch ein bisschen abgrenzt vom klassischen Projektfördern, wo ja ganz oft die Musikerinnen auch damit zu tun haben, wenn sie Gelder sammeln. Sie schreiben das Gesuch an eine Stiftung und haben ein Projekt oder eine Werkentwicklung. Da gibt es ganz viele verschiedene Formate und Möglichkeiten. Ihr grenzt euch schon ganz extrem ab von vielen anderen Stiftungen. Vor allem auch wegen dem Zeitraum von diesen 4 Jahren. Wie kann man das noch ein bisschen genauer auslegen? Wie sieht das aus, wenn ich zu euch komme und sage, hey, ich bewerbe mich. Was erwarte ich von euch oder was kann ich von euch erwarten? Was passiert, wenn ich gefördert werde?
Das kann man natürlich von verschiedenen Aspekten anschauen. Es ist, was man kann erwarten kann, ist, dass man monatlich, wenn man in der Schweiz wohnt, kriegt man 2100 Franken. Wenn man in Deutschland wohnt, sind das 1200 Euro pro Monat, wo man jeden Monat einfach aufs Konto kriegt. Und sonst ist im Prinzip nicht eine direkte Erwartung an dich als Künstler, Künstlerin gesetzt. Und das ist eigentlich ein bisschen, die Idee ist, dass man auch nicht so eine, sag jetzt mal, eine Projektwirtschaft bewirtschaftet, wo man einfach eingibt, zum Geld können generieren überhaupt, oder? Weil der finanzielle Druck bei Musikerinnen und Musikern ist so hoch, dass man irgendwie muss schauen muss, dass man einfach Eingabe nach Eingabe macht, dass man irgendwie das Pensum überhaupt kann leisten kann. Und wenn man dort einfach ein Projekt macht, um des Projektes willen oder vielleicht um des Geldes willen, dann ist das nicht unbedingt im Sinn von der Kunst. Und das ist, glaube ich, wie ein Teil von dem, dass man wie sagt, wenn du schon einen Leistungsausweis hast, dann ist wie klar, dann musst du mir nicht mehr erklären, wieso du eine motivierte Person bist, was dich antreibt, oder das sieht man dann schon. Wir wollen aber, dass du diesen Weg konsequent kannst weitergehen und nicht vorgeben im Prinzip, du musst aber das machen, oder du musst dich eher ein bisschen in die Richtung bewegen, oder mach doch einmal etwas Elektronisches, sondern gang auf deinem Weg weiter und such dort, weil der ist bis jetzt recht gut gewesen.
Ich glaube, die spannende Frage, auch für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, du hast jetzt das auch wieder gesagt, es ist kein einfaches Leben als freischaffender Musiker, Musikerin. Können wir das ein bisschen anschauen? Was bedeutet denn das, freischaffende Musikerin, freischaffender Musiker zu sein? Wie sieht der Tag grob? Der sieht sehr unterschiedlich aus bei jedem Einzelnen, klar. Aber was sind die grossen Schwierigkeiten? Wieso ist es nicht so einfach zu überleben? Kann man das ein bisschen ausdeutschen auf die Schnelle?
Ja, das ist natürlich mega. Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was man macht. Oder, was sehr interessant ist, ist, wenn man sich bewirbt, dann muss man sehr ausführlich Bescheid geben. Man muss sozusagen die Steuererklärung abgeben. Also wir haben dann einen recht grossen Einblick auch in die finanzielle Situation von den Bewerberinnen und Bewerbern. Und das ist crazy, wenn man das sieht. Also das sind nur zum vielleicht veranschaulichen, oder jetzt von denen, die sich beworben haben, ist das Medianeinkommen von den Musikerinnen und Musikern ist 2849 Schweizer Franken. Und in der Schweiz ist es ja dort, also ist es bei 7.091, oder? Und das zeigt schon, wo eigentlich das Problem liegt. Also mit allen Einkünften in der Steuererklärung haben die Leute, die professionell unterwegs sind, nicht einmal 3'000 Franken pro Monat durchschnittlich, oder? Und dort kann man sich ungefähr vorstellen, der finanzielle Druck, der ist immens im freischaffenden Feld. Jetzt, viele tun natürlich, das setzt sich dann zusammen, eben die haben Unterrichtsjobs oder eben zum Beispiel arbeiten im Theater mal 6 Wochen für eine Produktion, wo sie Musik komponieren. Über Streaming müssen wir nicht reden, da verdient man eh nichts mehr. Radius ist auch relativ schwierig, oder? Das heisst, man verdient eigentlich an Konzert und dort oft halt auch nicht nach Honorarempfehlung, sondern viel tiefer. Das heisst, es ist eigentlich, man versucht sich so das Einkommen zusammenzustiefeln, dass man überhaupt kann Musik machen kann. Und oft ist dann das, vielleicht das Geld kommt nicht einmal selber von Musik machen, sondern setzt sich halt aus irgendwelchen anderen Geschichten zusammen.
Und ich möchte noch, ich ergänze sehr gerne, weil du hast gefragt, was die Schwierigkeit ist. Also einfach in der Kürze als freischaffender Musiker oder eben auch in anderen Sparten, ich bin ja gar nicht Musikerin. Du hast extrem viele unterschiedliche Arbeitgeber. Deine Gigs sind ganz unterschiedlich gezahlt, sie sind nicht regelmässig, das ist eine Schwierigkeit. Du kannst ja nicht, manchmal hast du monatelang keine Gig, nachher hast du plötzlich mehrere. Du musst immer darum kämpfen, dass du einigermaßen bezahlt wirst. Proben sind nicht bezahlt, also ganz viel kreative Arbeit, ganz viel Arbeit, die du machst. Oder auch Social Media, alles das. Es wird mittlerweile stark erwartet, dass du dich als Künstlerin selber auch darstellst und verkaufst. Das ist alles nicht bezahlt. Lohnjobs. Es gibt KünstlerInnen, die Lohnjob angenehm finden für eine Routine, um regelmässig etwas zu verdienen oder regelmässige Beschäftigungen zu haben. Aber für ganz viele Leute ist es auch, verbraucht es viel Energie, wo man für die künstliche Energie braucht. Oder, was auch häufig ist, viele Lohnjobs lösen sich mit dem Künstler ist arbeiten, nicht organisieren. Also ganz viele Sachen, du kannst ganz viele Sachen nicht spielen, wenn du einen regelmäßigen Lohnjob hast. Und was auch noch eine Schwierigkeit kann sein, du brauchst viel Zeit zum Antrag schreiben. Also, ich meine, das ist ja schon wieder, muss man sagen, ein privilegiertes Problem, weil gerade in der Schweiz haben wir die Möglichkeit, für viele Sachen Anträge zu stellen. Gleichzeitig können wir nie garantieren, dass die auch bewilligt werden. Und ganz viele Leute, die die Musik als Sprache haben, sind gar nicht so bewandert drin, Anträge zu schreiben. Also es ist für ganz viele eine unterschiedliche Hürde. Das sind zum Beispiel jetzt konkrete Schwierigkeiten, um mit der Musik Geld zu verdienen. Und was die Stiftung probiert, ist, in diesen 4 Jahren durch das regelmäßige Einkommen dir Freiheit zu generieren, dir Zeit zu generieren. Und bei ganz vielen gibt es erst nach einem Jahr oder so, spürt man, dass man jetzt plötzlich eigentlich kreativ kann werden kann, plötzlich kann loslassen. Und es gibt auch viel Mut und Selbstbewusstsein in der eigenen künstlerischen Arbeit.
Du hast jetzt das super vorweggenommen. Das wäre jetzt meine Frage. Was sind die Erfahrungen? Was von diesem Konzept etwa 4 Jahre, ich nenne jetzt das einmal ein Grundeinkommen, vielleicht sagt ihr, nein, der Begriff ist falsch benutzt, aber ich brauche jetzt den mal. Wie wirkt sich das aus auf eine künstlerische Arbeit, eine Karriere von einer Musikerin, von einem Musiker aus eurem Blick jetzt? Ihr müsst keinen Namen nennen, wer das war, das kann man selber nachschauen auf der Webseite bei euch.
Was glaube ich wichtig ist, es ist in dem Sinn für 4 Jahre ein Grundeinkommen, aber es hört ja dann auch wieder auf. Also die Idee ist schon auch, dass man sich sozusagen auch nicht, ich sage jetzt mal, man kann sich auch nicht darauf ausruhen, oder? Es gibt einem Luft und das beschreiben auch sehr viele, oder? Es ist wirklich eine massive Entlastung, wenn man einfach jeden Monat weiss, okay, der Grundstock, da ist mal die Miete gezahlt, da ist vielleicht die Krankenkasse gezahlt, das Studio, also man ist nicht ständig an dem Geld am Nachrennen für den Grundbedarf. Das ist etwas, wo wahnsinnig entlastend wirkt. Und dann gibt es Leute, die sich weiterbilden, nutzen es für mehr Familienzeit. Zum Beispiel bei mir, ich war auch selber Stipendiat gewesen, vor ein paar Jahren. Und dort ist gerade meine zweite Tochter auf die Welt gekommen. Und ich hatte dort noch einen Nebenjob gehabt, wo ich dann jeweils am Freitag, Samstag auch noch weg gewesen bin, neben meiner Tätigkeit sonst. Und das hat dann uns als Familie extrem auch Luft gegeben. Dass ich einfach auch ein bisschen mehr rum war. Aber das ist, wie gesagt, man darf wirklich auch frei verfügen, wie man das Geld möchte einsetzen, oder? Das ist jedem dann selbst überlassen. Was man aber merkt, ist, dass es bei vielen innerhalb von diesen 4 Jahren auch das, was Maria vielleicht schon gesagt hat, oder das Selbstbewusstsein, dass es dann auch eben weitergeht, um zu sagen, okay, was ist meine Arbeit effektiv wert? Also, dass man dann nachher auch in eine stärkere Verhandlungsposition kommt, wenn eben Anfragen kommen. Dass man dann auch versteht, es ist eben nicht, man kann jetzt auch nicht zu viel Konzert für 150 Franken spielen, weil das macht einfach hinten und vorne keinen Sinn.
Um vielleicht noch ein bisschen das Volumen einzuordnen, wie viel GesuchstellerInnen könnt ihr bedienen mit einem Stipendium jährlich? Gibt es da eine Zahl, wo man kann sagen kann, oder eine Regel oder ein Fenster, das ihr könnt öffnen pro Jahr?
Ja, genau. Man kann sich einmal bewerben pro Jahr und es werden 20 Leute ausgewählt. Und das setzt sich zusammen aus Menschen aus Deutschland und aus der Schweiz. Und meistens ist es Hälfte-Hälfte, also Hälfte Schweiz, Hälfte Deutschland. Und eben, wie gesagt, man muss dort einen Leistungsausweis haben und das sind 2025 sind das 700 Bewerbungen gewesen, plus minus. Und man kann sagen, wahrscheinlich 600 von diesen Leuten erfüllen die Kriterien. Oder das ist auch noch verrückt zu sehen, wie viel Leute sich bewerben, wie viele die Kriterien erfüllen und schlussendlich kriegen es dann 20 glückliche Menschen. Also es ist natürlich, da merkt man halt, also die Stiftung allein kann das Problem auch nicht bewältigen.
Gibt's vergleichbare Stiftungen, die das ähnlich machen? Jetzt, ich sage jetzt mal gerade im Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz. Oder sind die
einzigen? Wir sind keine bekannt.
Ja. Lustig.
Ich weiß nicht, wir sind keine bekannt. Es gibt natürlich Stiftungen, wo du hast vorhin das Wort Grundeinkommen eingeführt. Es gibt, glaube ich, so Versuche mit Grundeinkommen und so weiter. Aber das richtet sich natürlich dann einfach an eine breite Bevölkerung.
Ja, oder was es gibt, ist so zum Beispiel Werkjahr in Zürich, oder, wo man dann ein Jahr lang einfach die Beiträge hat, aber sonst gibt's das nicht.
Und das muss man schon sagen, die 4 Jahre, die machen etwas aus. Das ist wichtig, weil ein Jahr lang, ich war selber Stipendiatin, gewesen, um das nochmal zu sagen, wir, der Viktor und ich, wir sind nicht die Stiftung, wir sind beide Stipendiatinnen gewesen. Ganz am Anfang war der Stiftungszweck nicht nur auf Musikerinnen beschränkt gewesen, wegen dem habe ich in einem frühen Zeitraum von der Stiftungsgründung das Glück gehabt, als Theaterschaffende dann gefördert zu werden. Und im ersten Jahr begreifst du noch gar nicht, was das eigentlich ist. Und das finde ich, ist, glaube ich, auch eine mega, wie soll ich sagen, Stärke, was die Förderung ausmacht. Du fährst sehr viel über Geld und Zeit oder Zeit und Geld davon nachdenken. Du beschäftigst dich wirklich mit dem. Und erst nach einer gewissen Zeit merkst du, was dir das für eine Freiheit gibt.
Ich wüsste ganz kurz noch gern, wer jetzt hinter der Stiftung selber steht und warum auch vielleicht der Bezug Deutschland-Schweiz noch besteht. Einfach, um das einordnen können. Wer entscheidet letztlich über das Geld und warum der Deutsch-Schweiz-Bezug?
Also das ist gegründet worden, ist die Stiftung von der Band Rusconi damals. Und sie kommen eigentlich aus der Schweiz, haben aber auch, entweder wohnen sie immer noch dort oder haben in Berlin gewohnt. Und es gibt wie so einen starken Austausch, auch zum Beispiel gerade in der Jazz-Szene, zwischen Deutschland und der Schweiz. Das ist sicher ein Grund. Und die Stiftung hat einen Stiftungsort, das sind im Moment 2 Leute. Der Stefan Rusconi und der Fabian Gisler. Und dann hat es aber die Auswahl für die Stipendiatinnen, das macht 2 jährlich wechselnde Jury. Und die ist dann zusammengesetzt immer auch aus Musikerinnen und Musikern. Und meistens auch mit ehemaligen Stipendiatinnen.
Du bist ja auch schon in der Auswahlkommission gewesen.
Ich bin jetzt, glaube 2023 und 2024 bin ich dann auch in der Jury gewesen.
So ist sicher dafür gesorgt, dass man nachher Szenen ist, aber nicht, ich sage jetzt mal, eine Väterli-Wirtschaft entwickelt, weil immer die gleichen Leute entscheiden dürfen.
Das ist sozusagen die Idee dahinter, dass man dort schnell auch wechselt. Ja. Das merkt man extrem, oder? Es ist entscheidend, wer in dieser Kommission sitzt. Und das ist jetzt nicht nur in dieser Stiftung so, sondern das ist, kann man, glaube ich, allgemein anwenden, weil ich glaube, es ist dort nicht, auch wenn man es natürlich probiert, und ich kann das jetzt selber dort aus der Kommissionsarbeit sagen, oder, also die Diversität und die Kriterien, wie sich denn das Grüppli an glücklichen Stipendiatinnen zusammensetzt, die das dann kriegen, das ist wahnsinnig diffizil, und dort macht jetzt die Stiftung AWO, gibt dem auch sehr viel Raum, dass man wirklich lang und ausgiebig auch die Bewerbungen anschauen kann. Aber es ist entscheidend schlussendlich, wer dort innen sitzt, wer was gern hat, wer was versteht. Und wegen dem ist es extrem wichtig, dass das schnell wechselt, oder?
Bevor wir jetzt dann auch unseren Podcast noch ein bisschen genauer anschauen, dort geht es primär wieder um Geld. Wir reden die ganze Zeit eigentlich um Geld, würde ich schon gerne wissen. Die Stiftung selber hat ja kein Stiftungsvermögen, wie das oftmals der Fall ist, dass die Stiftung irgendwie an einer Person hängt oder an einer Organisation, sondern die Stiftung kriegt wiederum das Geld von wem, wo sie dürfen geben nachher. Wo kommt das her?
Das ist wieder von einer Stiftung. Das ist eine Basel-Stiftung, Leve da heisst die.
Aha. Und die, wer steht dort dahinter? Kann man das Weiss man das? Kann man das sagen?
Die Stiftung ist aus Basel. Und viel Geld, das auch in die Kultur fließt, hat natürlich mit den Farmern zu tun.
Wenn man das Ende würde schauen, wo es einmal herkommt, dann könnte das auch ein Thema sein, nehme ich an, wo man sich darüber Gedanken macht. Oder ist das egal?
Nein, ja, also das, ich weiß genau, es ist natürlich sehr spannend und ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, Nestle hat auch eine Zeit lang, haben die stark auch Orchester und Nachwuchsfestivals in der Klassik finanziert. Das machen sie, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber darum ist vorher vielleicht meine lapidare Bemerkung in Basel, weil selbst wenn du Steuergelder verwendest in Basel für Kultur, kommt es auch von der Pharma, weil das einfach mit Abstand der grösste Player ist und natürlich dem sind auch viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beschäftigt. Mhm. Also ich sage jetzt mal, dort, wo ich aufgewachsen bin, kommt man wie nicht drum herum.
Und wenn jetzt Kunstschaffende sich aus ethischen Gründen gar nicht vom dem Geld fördern, dann fließt das Geld letztlich irgendwie in Fußball und in andere Sparten. Das finde ich macht es auch nicht besser.
Also ich finde Fußball auch cool.
Ich finde Fußball auch gut. Ich möchte es hier auch noch aussprechen.
Oh, ich liebe es. Also ich finde es jetzt gerade sehr spannend. Wir verlieren ein bisschen den Strang, aber es ist ein Thema und ich finde es.
Du bist schon, du hast ja die Frage
Ich nehme die Schuld total auf mich. Ich nehme die Schuld absolut auf mich. Ich habe mit der Frage, woher kommt das Geld hinter der Stiftung, ist die Frage, woher ist das Geld vor anderen Stiftung. Und schon hocken wir in diesem Beutel. Ich würde aber gerne den Schritt machen zum Podcast, wovon lebst du, wo ja aus der Stiftung raus entstanden ist oder produziert wird. Und wir hatten eine Eingangsfrage und dort habe ich euch gebeten, kurz zu erzählen, womit ihr eures Geld verdient. Und bevor wir jetzt über den Podcast selber reden, wie könnt ihr leben von dem, was ihr einnehmt? Wie einfach ist es oder wie schwierig ist es? Um nochmal an die Eingangsfrage anzuknüpfen.
Ich bin im Moment gerade in einem Anstellungsverhältnis 50% in dieser Co-Leitung von Theater Marie. Das heisst, ich habe ein festes Einkommen und der Rest ist nachher über künstlerische Tätigkeit, wo ich auch noch Geld verdiene. Und habe durch das im Moment eine sehr luxuriöse Situation, weil ich sowohl die Möglichkeit habe, künstlerisch tätig zu sein, als auch die Möglichkeit habe, in einem Betrieb, in meiner Kunst oder in meiner Sparte fest angestellt zu sein. Es ist wirklich absolut luxuriös und ich verdiene im Moment auch gerade so, dass ich gut leben kann. Also so viel, wie ich noch nie in meinem Leben vorher verdient habe. Und im Moment bin ich vorläufig bei Theater Marie weiterhin, die dort jemals aus dieser Leitungsposition rausgehen, müsste ich, glaube ich, gut überlegen, wie ich das anleere und vorbereite, weil es natürlich dann einen starken Wechsel gibt.
Victor, bei dir?
Ja, wie ich vorher angetönt habe, also ich habe zwei Kinder und ich bin dort lang sehr froh gewesen um das fixe Einkommen von meiner Partnerin. Also und jetzt in den letzten Jahren ist es bei mir, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt auch in dem Durchschnitt von 80% von der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz, wo irgendwie steuerbares Einkommen von irgendwie 40'000 Franken pro Jahr haben. Dort bin ich lang gesehen und jetzt ist es vielleicht ein bisschen drüber, weil ich jetzt auch eine kleine Festanstellung habe. Aber so in dem Rahmen bewegt sich das. Und dann hat man eigentlich mit eben jetzt, wir sind zu zweit, wo wir verdienen beide, dann geht das gut auf. Aber jetzt allein, ich, Familie stemmen, wäre eine grosse Belastung.
Wovon lebst du? So heisst der Podcast oder so ist er betitelt. Wie ist die Idee entstanden, dass die Stiftung sagt, hey, komm, lasst uns auch darüber reden, über das Geld, nicht nur Stipendien vergeben? Was war die Motivation?
Hey, die Stiftung tut sich eigentlich kulturpolitisch engagieren. Also, die Absicht der Stiftung ist auch, sie hat eine kulturpolitische Absicht, und zwar zum zeigen, Kulturförderung ist wichtig, sie muss längerfristig geplant sein und durchgeführt werden. Man kann sie auch anders machen, als nur Projekte fördern oder auch grosse Projekte fördern, sondern man kann längerfristig unterstützen. Und es hat länger eine Diskussion darüber, wie kann die Stiftung noch mehr Öffentlichkeit erreichen kann. Und die Fragen, die in der Stiftung auch diskutiert werden, nach aussen tragen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Formate diskutiert und irgendwann sind wir auf diesen Podcast gekommen.
Vor allem, weil der Podcast ja heisst Podcast über Geld und Leidenschaft. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, auch die Leidenschaft zu betonen, weil das ist schlussendlich das, was uns alle antreibt, ist ja nicht das Geld. Und wir haben einfach gefunden, es ist aber wichtig, dass man den Aspekt sieht und dass man deutlich macht. Weil man hat ja immer so eine nebulöse Dunst von, ja, eben als Musikerin, Musiker, Künstlerin ist es eh schwierig, verdienst eh kein Geld. Also die Frage ist mir im Leben die ganze Zeit gestellt worden, oder? Jedem normalen Mensch, der dir begegnet und du sagst, ah, du machst Musik, ah, okay, und von was lebst du denn? Also es ist wie so ein bisschen, es liegt auf der Hand, auf der anderen Seite ist es natürlich teilweise dann für Leute auch, eben kann man es schon fast nicht mehr hören, weil man es irgendwie, man probiert so irgendwie und es funktioniert irgendwie und so, aber ich glaube, dort ist wirklich der Anspruch gewesen, dass man die zwei, wo man vielleicht als Polarität kann wahrnehmen kann, dass man das eben nicht so sieht, sondern dass das eben auch ein bisschen zusammengehört, wenn man irgendwie will vorwärts kommen in der Kunst.
Was sagt ihr, wenn ihr das gefragt werdet? Ihr fragt im Podcast, aber was sagt ihr, wenn ihr gefragt werdet? Kann man das so einfach kurz erklären, jemandem, der sagt, hey, von was lebst du denn?
Hey, ich komme mega darauf an, auf was für eine differenzierte Antwort sich die Person einlässt. Also, du hast ja am Anfang gefragt, wenn wir jetzt auf einer Party würden, die Stiftung erklären. Wenn wir jetzt auf der Party aber fragt, von was lebst du, und die Person hat wirklich Zeit davon, kann es schon sein, dass ich in ein differenziertes Gespräch reingehe und wirklich von Anfang aufdröseln, weil ich das auch interessant finde, darüber zu reden, wie vielfältig das kann sein. Und wenn es aber auf einer Party ist, wo ich merke, die Person hat mir das gefragt, um etwas zu überbrücken und aber nicht wirklich Zeit, um mir zuzuhören, dann sage ich, glaube einfach von, ich mache Theater. Und dann ist das Gespräch schon wieder vorbei.
Also, kurz.
Und wenn es mega laut ist auf dieser Party?
Dann sage ich, Theater! Nein, ich weiß nicht.
Also, es ist witzig, ist
ja, dass oder meine Autorin.
Ja.
Das sage ich auch.
Man ist ja umgeben.
Ja, aber von was lebst du denn wirklich? Maria.
Hey, manchmal sage ich provokativ, ich lebe im Fall mega gut davon. Ich verdiene im Fall viel Geld. Weil, was man darum nicht vergessen darf, der Kulturbereich hat eine extrem hohe Wertschöpfung. Mehr als die Landwirtschaft in der Schweiz zum Beispiel. Das darf man nicht vergessen. Und das müssen Kulturschaffende immer wieder betonen. Wir dürfen selbstbewusst sein, über unseren Beruf reden. Und es ist natürlich blöd, wenn ich sage, ich lebe mega gut, ich weiss, dass ich weniger verdiene als alle, die mit mir in der Schule waren und so weiter. Aber in meinem Gefühl, ich lebe gut, weil ich mache Sachen, die ich mega gerne mache. Ich kann mich mit interessanten Inhalten beschäftigen, mit interessanten Leuten zu tun. Und ich verdiene Geld in diesem Bereich. Und ich finde es eine absolut tolle Position.
Und all die, die mit dir in der Schule sind, leben mit dem, was passiert. Sei das im Film, im Kino, im Theater, auf ihren Kopfhörern, im Leider-Streaming-Dienst.
Alle profitieren ja auch von dem, was wir machen. Ja.
Und an der Party, wenn es laut ist, liegt es meistens daran, dass jemand guten Sound aufgelegt hat, wo auch jemand wieder gespielt hat vorher. Zurück zum Podcast. Kurzes Format, wie lange dauert er? Ihr filmt ihn auch, das ist, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen. Einfach so ein bisschen kurz der formale Rahmen vom Podcast. Wie kann man den erklären?
Wir haben uns ziemlich früh entschieden, dass wir die Aufnahmen nicht nur als Audio-Podcast, sondern auch als Videopodcast machen. Einfach weil das mittlerweile Standard ist bei ganz vielen Podcasts, dass man sie auf YouTube schauen kann, dass sie parallel laufen. Plus, es hilft natürlich extrem nachher in der Bewerbung im ganzen Social-Media-Bereich, wenn man auch Bildmaterial hat. Wir haben jetzt insgesamt 15 Folgen aufgenommen, machen seit 2 Jahren. Wir haben jetzt jedes Jahr eben etwa 7-8 Folgen gemacht. Und rein vom Umfang her ist es so, dass die Folgen zwischen 40 und 60 Minuten lang sind. Wir tun die meistens noch leicht kürzen. Also wir nehmen meistens ein bisschen länger auf. Es hat aber auch schon Folgen gegeben, die wir einfach komplett so ausgespielt haben, wie sie aufgenommen waren. Und wenn wir sie kürzen, geht es nicht um eine Zensur, sondern mehr einfach um eine Verdichtung. Ja, das ist, glaube ich, so der formale Rahmen.
Und genau, und jetzt, was das Jahr passiert, ist, jetzt gehen wir an, jetzt gehen wir sozusagen auf die Bühne mit dem Podcast und sind an verschiedenen Festivals am Start. Mhm.
Und dann das Gespräch dann live führen und aufzeichnen für den Podcast.
Ja, genau, wir führen es live mit MusikerInnen, die dort an diesem Festival auch in dieser Ausgabe involviert sind und uns nachher aber auch online zugänglich machen.
Was sind eure Gäste? Wer sind eure Gäste? Ich gehe jetzt davon aus, als Naive, wie ich mich jetzt stelle, sind Kulturschaffende. Haben ihr auch andere Gäste aus dem weiteren Kreis vom Kulturkuchen?
Das hat sich in den letzten 2 Jahren ein bisschen verändert. Im ersten Jahr haben wir nur mit Musikschaffenden geredet und auch nur mit Leuten, die einen Bezug zur Stiftung haben, also konkret entweder Alumni oder StipendiatInnen waren, zu dem Zeitpunkt, wo wir mit ihnen geredet haben. Und dort haben wir relativ stark probiert, eine Breite von dieser Stiftung abzubilden. Unterschiedliche Stimmen, Schweiz, Deutschland, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Wege auch in ihrem Musikschaffen und so weiter, unterschiedliche Musikgenres. Und nachher, im 2. Jahr, haben wir entschieden, wir wollen zum Breite in den Themen abdecken, das nochmal weiter aufmachen und haben auch mit Leuten davon reden, die Musikschaffende sind, aber nicht von der Stiftung gefördert, oder eine Bezogenheit zu der Musik. Also zum Beispiel ein Pius Knüssel, der sich mit Kulturförderung sehr stark auskennt, lang bei Pro Helvetia war, das Festival geleitet hat und so weiter. Oder mit einer Musikwissenschaftlerin, Melanie Wald-Fuhrmann, die allgemein einfach forscht zum Konzerterlebnis, zum Musikgeschmack. Und in diesem Bereich nachher auch in diesem ganzen Themenbereich viel Auskunft geben. Wir haben mit einer Politikerin geredet, zum Beispiel der Julia Baumgartner, die eigentlich Musikerin ist und jetzt aber, sie macht noch ein bisschen Musik, aber vor allem Politik macht und von der politischen Seite her kann Auskunft geben. Ja, wir probieren so in eine Breite zu gehen in diesem Thema.
Ich kann mir vorstellen, und das mache ich jetzt ein bisschen als Teufelsadvokat, ein bisschen provokativ, Frage, ist es so, dass man immer wieder etwas das Gleiche hat, wenn man Musik fragt, ja, es ist schwierig, ja, ich muss ums Geld kämpfen, ja, es ist meine Leidenschaft. Oder gibt es doch auch ein grösseres Antwortspektrum? Ich sage jetzt mal, kommt man doch auch auf ganz unterschiedliche Äste raus, wenn man jetzt mit Leuten über die Frage redet, wovon lebst du?
Also die Antworten sind extrem unterschiedlich. Es ist eigentlich überraschend, wie unterschiedlich die sind. Und es ist oft so, dass zum Beispiel Leute, wo man dann auch das Gefühl hat, bei denen läuft es eigentlich, oder die haben Aufmerksamkeit, die spielen viel Konzert, wo man dann überrascht ist, eigentlich wie das Einkommen dann effektiv ist. Also eben zum Beispiel, wir haben auch mit dem Nick Bartsch geredet oder so. Oder wenn man das dann vergleicht mit zum Beispiel Georg auf Lieder, fällt mir jetzt gerade ein, der in Deutschland einen Major-Deal hatte und eigentlich dort einmal kurz am grossen Geld geschnuppert hat. Und diese Antworten fallen dann sehr, sehr unterschiedlich aus.
Und etwas, was ich mega wichtig finde, ist, in diesem Podcast geht es nicht darum, zu jammern. Mhm. Also es wird wirklich nicht gejammert. Und das ist ein mega Anliegen von dieser Stiftung. Mhm. Wir wollen nicht durch die Welt laufen und sagen, wir haben zu wenig Geld, uns geht so schlecht. Nein, wir wollen einfach zeigen, hey, unsere Arbeitsverhältnisse sind komplex. Es lohnt sich, man muss sich Zeit nehmen, um das zu erfassen, was es bedeutet. Man muss über die Komplexität reden, weil das hat so unterschiedliche Facetten, gerade bei ganz vielen unterschiedlichen MusikerInnen, verdienen ganz viel, haben ganz viele unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Und das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu betonen. Eigentlich geht es in diesem Podcast ganz viel um, welche Entscheidungen hast du getroffen, um die Musik zu machen, die du machst, um so zu leben, wie es für dich stimmt, oder welche Entscheidungen hast du vielleicht noch nicht getroffen, aber merkst, du musst sie noch treffen, und so weiter. Also, es ist einfach, es geht um eine Vielfalt. Und den erfährst du eigentlich immer wieder Neues.
Und ich glaube, es hilft auch ein bisschen es hat auch so ein bisschen einen Bildungspodcast-Aspekt, oder? weil man sozusagen die Frage, wovon lebst du, wo ja auch aus einer grossen Unwissenheit rauskommt, dass man das ein bisschen aufdröselt in der Vielfalt. Und dort man verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene Strategien sieht, hört, wie sich Leute so durch das Leben schaukeln.
Wenn man sendet, ein Podcast, ein Format, digital, online stellt, dann ist es sehr, ich sage jetzt mal, monodirektional, es geht raus. Aber es kommt nicht wie auf der Live-Bühne. Ihr geht jetzt zwar auf die Bühne, da bin ich dann sehr gespannt, auch in eurem Sinn, was dort passiert. Aber wenn man es im stillen Kämmerli produziert oder in einem bequemen Sessel und nachher rausgeht damit, ist es schwierig, einmal zu spüren, was kommt zurück, was sind Rückmeldungen, gibt es Rückmeldungen? Und jetzt meine konkrete Frage an euch, habt ihr Rückmeldungen auf genau die Fragen oder das Erzählen, das Ausbreiten von der Biografien, wie sie leben und wie sie arbeiten und was auch Tolles alles passiert. Haben die Rückmeldungen gekriegt auf das?
Häufig Lob im Sinne von, ich habe es spannend gefunden, dass ihr die Person gefragt habt. Oder das Gespräch habe ich cool gefunden wegen dem und dem. Ich merke aber gerade, dass ich dir nicht immer mega konkrete Antwort geben kann, was die Rückmeldungen sind. Und ich muss dazu sagen, als Moderatorin komme ich meistens im Moment noch nicht jetzt mega starke Kritik. Meistens melden sich die Leute bei mir, weil sie etwas interessant finden.
Also, wir haben mal auf YouTube haben wir mal einen Kommentar gekriegt. Anfang war das Setting recht dunkel gewesen. Und dann hat mal jemand geschrieben bei einer Folge, das ist ja alles schön und gut, aber der Typ da sieht aus wie du den Kamun in den Grab krabbern. Und aufgrund von dem haben wir dann unser Lichtkonzept stark angepasst. Und sind jetzt hell unterwegs. und haben jetzt sogar Lampen gekauft, wo wir uns ein bisschen ausleuchten können. Wir haben uns da aufgrund von der Rückmeldung professionalisiert.
Ja, und vielleicht eine Rückmeldung, die ich schon betonen oder erwähnen möchte, ist, wir merken zum Beispiel, dass je nach Herkunft vom Gast wir unterschiedliche Klicks haben und auch unterschiedliche Kommentare. Also zum Beispiel bei einer Musikerin, die eine Person of Color ist oder auch eine Person, die aus der Türkei ist, kommen mir sofort rassistische Kommentare rüber. Mit dem muss man auch ein bisschen rechnen und umgehen.
Könnt ihr die moderieren oder reagieren dann darauf?
Ja, wir moderieren die. Die werden gelöscht.
Ja. Nein, und sobald man gendert oder so, dann kommen natürlich auch die üblichen Verdächtigen hin. Aber das sind jetzt nicht die Rückmeldungen, die uns wahnsinnig weiterbringen, weil das ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend.
Und nicht differenziert, da geht es ja um eine Agenda.
Ein Highlight aus dieser Podcast-Zeit, persönliches von euch, das muss nicht etwas sein, das man nachhören kann, es kann auch etwas sein in einem Vorgespräch oder einer Erkenntnis, die ihr persönlich gewonnen habt. Einfach ein persönlicher Gewinn für euch. Aus dieser Podcast-Produktion heraus. Kann man etwas erzählen?
Hey, da kann ich ganz viel erzählen. Für mich ist jede Folge ein Highlight, weil es für mich ein mega Geschenk ist, um in die Biografien hineinzusehen und zu hören, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie schnell sie auch sich öffnen und sich preisgeben. Das ist ja auch immer eine kleine Überwindung, muss sich ja auch zeigen. Für mich sind sowohl die Vorgespräche, aber Highlight als auch ganz häufig nach dem Gespräch eigentlich wie eine Diskussion, die daraus entsteht. Also wir tun den Podcast meistens so aufnehmen, dass ich die Folge moderiere und wie zum Schluss komme. Und nachher, wir nehmen immer das Dritte auf, frage ich den Victor und den Stefan Rusconi, der aber noch mit aufnimmt, habt ihr noch etwas überhört? Habe ich etwas nicht gefragt? Habt ihr noch Inputs? Und dann stellen wir noch Fragen von Ihnen. Und durch das, dass es dort schon leicht öffnet, gibt es meistens nachher, wenn wir abschalten, nochmal eine Diskussion über irgendeinen Punkt, der alle bewegt. Und das ist natürlich mega interessant, weil man da immer sofort extrem tief geht. Das ist für mich ein grosses Highlight. Und für mich ist zum Beispiel die letzte Aufnahme jetzt im letzten Jahr sehr spannend gewesen mit der Melanie Wald-Fuhrmann. Die kann ich auch mega ans Herz legen, wo es eben ums Konzerterlebnis geht, weil sie dort ganze Musik machen und in dem Sinne Kunst machen. Sobald das Publikum dabei ist, finde ich, kann man sich ein bisschen übertragen, auch in andere Sparten, einfach nochmal anders betrachtet und nochmal anders. Ich habe es auch interessant gefunden.
Genau, also die Melanie Wald-Fuhrmann übrigens ist Forscherin für Ästhetik am Empirische Ästhetik am Max-Planck-Institut in Frankfurt. Das lohnt sich sehr. Und mein Highlight ist natürlich Maria Ursprung. Auch. Weil das ist ja, wir haben jetzt das einfach mal gestartet und Maria hat vorher das auch noch nie gemacht. Und das sind ja auch Sachen, wo man muss reinwachsen muss. Und ich finde, sie macht das wirklich mega gut. Ich kann mich der Maria natürlich anschließen. Man unterschätzt das vielleicht in der heutigen digitalen Welt ein bisschen, was das ausmacht, wenn man direkt mit Menschen redet. Also der Podcast ist schlussendlich einfach ein Vehikel, auch zum ins Gespräch kommen miteinander. Und dann hat man eine konkrete Aufgabe und man ist aber wahnsinnig stark, schnell, tief im Austausch. Und das ist jedes Mal eigentlich wieder eine Freude.
Merci vielmals.
Man findet euch auf den einschlägigen Kanälen und auf den herkömmlichen Podcast-Plattformen über die Webseite.
Genau, das ist avore.ch.
Genau. Danke. Und ich würde es gerne beschliessen, nicht mit eurem Schlusswort, sondern das mache ich jetzt für einen, ausnahmsweise, weil etwas... Weil mir ganz viele Gedanken durch den Kopf gehen, während ihr jetzt gerade erzählt habt. Weil ich weiss, und das würde ich jetzt gerne einfach einmal erzählen, ihr habt es schon angetönt, was passiert, wenn ich jetzt dann auf Stopp drücke oder dann irgendein Jingle kommt, der jetzt dann kommt, nachdem ich euch Danke sage und ich nachher aber euch werde sagen, wie inspirierend das Gespräch für mich war und wie viele Fäden ich gerade wieder aufgenommen habe am liebsten. Und nicht hat dürfen, weil ich mit einem Thema gekommen bin. Ich wollte die Stiftung skizzieren und den Podcast. Und man hat es gemerkt, wo es dann darum gegangen ist, zum Beispiel über das Geld oder auch über Biografien oder interdisziplinäre Gäste und was das wieder für spannende Sachen auslöst oder was ich dann mitnehme. Und darum freue ich mich, dass, wenn ich nachher Stopp drücke, all das heute sagen darf. Aber jetzt, bevor ich Stopp gedrückt habe. Ich danke euch für das Gespräch über die Stiftung und über euren Podcast und empfehle sehr, den Leuten dort reinzuhören und eben auch reinzuschauen. Danke vielmals, Victor. Danke vielmals, Maria.
Hey, merci vielmals, dass du uns zugelassen hast, dass du uns Fragen stellst, dass wir mit dir in den Austausch dürfen gehen.
Yes, vielen Dank.
Und jetzt stoppe.
Hast du wirklich gestoppt?
Nein, natürlich nicht.
Ich möchte nämlich noch etwas ergänzen. Ich
bitte darum.
Wenn man darüber redet, woher das Geld kommt, dass du die Kulturschaffenden unterstützt, dann muss man auch darüber reden, dass Reichtum verpflichtet. Und zwar, das finde ich, wenn man viel Geld hat, muss man schauen, wie man das in die Gesellschaft zurückgeben kann. Und ich finde, die Entscheidung, Kulturschaffen zu unterstützen, ist eine von vielen sehr guten Entscheidungen. Das ist das, und ich finde einfach wirklich, da sind wir in dieser Marlene Engelhorn-Diskussion. Irgendjemand kommt das Geld her und irgendjemand, häufig Erben, hat irgendeinisch sehr viel Geld. Und die haben das Geld nicht selber erwirtschaftet, sondern haben wie das Glück, die Verantwortung, vielleicht auch die Bürde bekommen, mit dem Geld jetzt etwas zu machen. Und ich finde es mega toll, dass es Leute gibt, die sich entscheiden, das bewusst in, eben jetzt in dem Sinne in Musik oder eben in das, was ihre Leidenschaft ist oder in das, was ihr Anliegen ist, zu investieren.
Jazzcore Podcast. Jazzcore.